Seid ihr bereit, heute zu sterben? Schon eine komische Frage, ne? So begrüßt zu werden, ne? Willst du sterben? Aber genau darum, jedenfalls im übertragenen Sinne, darum geht es eigentlich heute in unserem heutigen Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 3 bis 11. Und ich lese uns die vor. Da heißt es: Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes auf Ängste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit seiner Auferstehung sein. Das gilt es zu erkennen. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden. Denn wir wissen, dass Christus einmal von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sofern er starb, starb er der Sünde ein für allemal. Sofern er aber lebt, lebt er für Gott. Das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig seid. In Christus Jesus. Heute feiern wir Taufe. Es ist immer ein besonderer Gottesdienst. Es ist immer ein besonderes Fest, ein besonderes Erleben. Und in der Taufe geht es genau darum, was ich gerade vorgelesen habe. Mit Christus stirbt unser alter, von Sünde gezeichneter Mensch und wird mit ihm begraben. Und mit ihm steht der neue, der von der Sünde reingewaschene Mensch wieder auf. Das ist das Bild der Taufe. Und das erlebt ihr gleich in diesem Taufbecken, wenn ich euch unter Wasser drücke und euch auch wieder rausnehme. Die Christen in Rom, zu dem dieser Text geschrieben ist, das waren getaufte Menschen. Das waren Menschen, die diese Taufe schon erlebt haben. Aber es waren Menschen, die das vergessen hatten, dass sie getauft waren. Dass sie eigentlich der Sünde in der Taufe schon gestorben sind. Sünde, was ist das eigentlich? Ich habe wieder gesündigt gestern. Es war ja hier eine Hochzeit, ich habe zu viel Torte gegessen. Also habe ich wieder gesündigt, oder? Ist es das, was wir denken, was Sünde ist? Nein, Sünde heißt wörtlich Zielverfehlung. Ich habe das Ziel, das Gott für mich und für mein Leben hat, verfehlt. Die Bibel lehrt, dass es der Sinn des Lebens ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Der Mensch meint aber, sein Leben ohne Gott meistern zu können. Er handelt gegen Gott oder ist ihm gleichgültig gegenüber. Und diese Haltung nennt die Bibel Sünde. Zielverfehlung. Das Ziel, das Gott für mein Leben gestellt hat, da schraube ich dran vorbei. Letztlich führt diese Zielverfehlung dann zu einem falschen Verhältnis zu Gott, auch zu meinen Mitmenschen und auch zu mir selber. Das ganze Problem oder die ganzen Probleme in diesen Bereichen haben gemäß der Heiligen Schrift ihre Ursache im Letzten in der zerstörten Beziehung zu Gott. Und der Römerbrief macht an anderer Stelle auch ganz deutlich, dass da niemand von ausgenommen ist. Da heißt es, alle haben gesündigt. Alle haben das Ziel verfehlt und können deshalb nicht vor Gott bestehen. Ein hartes Urteil. Eine harte Feststellung. Aber so beschreibt es die Heilige Schrift. Und die Folgen daraus, aus dieser Tatsache, eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Trennung. Und das bezeichnet die Bibel als den geistlichen Tod. Gott ist heilig, der Mensch von ihm getrennt, sündig. Und zwischen beiden besteht dadurch eine ganz tiefe Kluft. Und so manche Menschen versuchen nun durch eigene Bemühungen, durch ein rechtschaffenes Leben, durch alle möglichen philosophischen Gedanken, durch Religiosität unter anderem, diese Kluft irgendwie zu überwinden. Doch alle Anstrengungen sind letztlich vergeblich, weil sie das Kernproblem der Sünde nicht treffen und nicht lösen können. Gott selber, so lehrt es uns das Evangelium und die Bibel, Gott selber hat durch sein Handeln diese Kluft überbrückt, die uns von ihm trennt. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb. Und somit ist dann Jesus Christus Gottes Weg aus der Sünde des Menschen. Er ist der Ausweg, wenn wir unser Ziel verfehlt haben. Deshalb heißt es in Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben, dass sie wieder zusammengeführt werden mit ihrem Schöpfer im Himmel. Das funktioniert, da Jesus unsere Schuld, unsere Trennung auf sich genommen hat, dafür gestorben ist, unter qualvollen Bedingungen und nach 3 Tagen von den Toten auferstand und zurück zum Vater im Himmel ging und somit auch für uns den Tod überwand und als Fürsprecher uns mit Gott versöhnt. Allein durch ihn und durch den Glauben an ihn kann der Mensch wieder eine persönliche Beziehung zu Gott finden. Das war damals so und ist auch heute noch genauso. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus starb stellvertretend für unsere Schuld und stand von den Toten auf und wird, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, unser Fürsprecher und hebt so die Trennung zwischen Gott und uns auf. Wir können Gemeinschaft mit Gott finden, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die in den Römer verkündigt wurden, die euch verkündigt wurde und der sie wohl Glauben schenken, genau wie ihr. Ihr habt es bezeugt und bekannt. Und die Römer, die ließen sich dann ja tatsächlich auf diesen Namen Jesus Christus auch hintaufen. Also müssen sie es ja irgendwo gehört und verstanden haben. Aber dann verstiegen sie sich zu einer völlig verqueren Haltung, die eigentlich nur Leute haben können, die eigentlich Jesus gar nicht kennen, die Jesus gar nicht wirklich kennengelernt haben oder das irgendwie nicht an sich rangelassen haben, was da eigentlich ausgesagt ist. Die Römer, die kamen nämlich dann auf die glorreiche Idee, wenn Jesus uns ja die Sünden vergibt und uns gnädig ist, dann müssen wir noch viel mehr sündigen. Dann lassen wir es richtig krachen. Dann ist ja auch die Gnade größer. Oder? Ich frage mich, wie kommen die da drauf? Denn sie hatten Jesus doch wunderbar erlebt. Weil es heißt ein Kapitel vorher, einige Verse vorher, dass sie aus Glauben gerecht gesprochen waren. Diese Leute, die auf so eine abstruse Idee kamen. Dass sie Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus gefunden hatten. Durch ihn hatten sie im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade Gottes, in der sie jetzt standen. Gerecht gesprochen, das heißt doch nichts anderes, als dass du freigesprochen worden bist. Frei von Schuld, von Sünde. Bist du schon mal von etwas freigesprochen worden? Jeder, der das erlebt, weiß, wie entlastend das ist. Ich hatte einmal, als Pastor hat mir ja keine schlimme Vergangenheit, aber bei der Bundeswehr hatte ich eine sehr interessante Begebenheit, eine sehr interessante Gelegenheit. Und zwar hatte ich eine ganze Zeit lang die Bekleidungskammer meiner Einheit geführt als Versorger. Und einmal im Jahr gab es immer eine außerordentliche Überprüfung aller Bestände. Da musste man im Prinzip, du hast deine Bestand Pläne und entsprechend dieser Zahlen musst die entsprechende Anzahl Kleidung und was dann sonst an Material eingelagert hattest, musste übereinstimmen. Aus meiner Sicht stimmten die Bestände mit meiner Liste auch völlig überein. Aber leider nicht mit der Liste, die die Prüfer mitgebracht haben. Da stimmte das überhaupt nicht. Und da die Fehlzahlen wirklich gravierend waren, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Und ich musste alle Schlüssel abgeben, wurde quasi vorsorglich erstmal aus dem ganzen Dienst suspendiert und musste offiziell den Sachverhalt aufklären. Was ich aber nicht konnte. Ich konnte mir das nicht erklären, wo die Defizite herkommen. Dann wurde sogar offiziell der Tatverdacht der Veruntreuung erhoben. Das läuft dann automatisch ab und weitere Untersuchungen eingeleitet. Und da stehst du auf einmal richtig doof da. Richtig dumm. Am nächsten Tag musste ich mit meinen Unterlagen in die nächste Standortverwaltung, also der nächste obergeordnete Dienststelle, wo auch meine Bestände dann auch geführt wurden. Das Prüfkommando bekommt von dort die entsprechenden Bestandsinformationen, die ich dann nachzuweisen hatte. Mir kam dann ziemlich schnell eine Idee. Ich hatte da vor einigen Wochen einen ziemlichen Posten an Bekleidungsbeständen zurückgeliefert, da die Sachen altersbedingt ausgemustert werden mussten. Und da war der Fehler. Statt meinen Bestand entsprechend zu mindern, was ich auch mit meinen Bestandslisten getan habe, haben die einfach das Zeug meinem Bestand dazugerechnet. Und da wir nicht die Bestände abgeglichen hatten und ich schnell wieder meinen Standort damals wollte, ergab sich diese schwere Diskrepanz. Das Ganze hatte eine Dimension, die, wenn sie sich nicht aufgeklärt hätte, mich meinen Job gekostet hätte. Und da das Ganze schon offiziell war, wurde ich dann auch formal freigesprochen. Wow, das war gut und das tat gut. Nun, letztlich, dieses Beispiel hinkt. Ich war nicht schuldig. Ich habe nichts falsch gemacht. Es war ein unglücklicher Umstand. Es war ein Missverständnis. Aber was ist, wenn ich wirklich schuldig bin? Dann werde ich nicht freigesprochen. Dann muss ich für meine Schuld verurteilt werden. Wie viele Menschen haben Schuld auf sich geladen und sind verurteilt worden? Wie viele Menschen, die schuldig geworden sind und ihre Schuld verstecken, verheimlichen, aber unsagbar darunter leiden? Deren Schuld vielleicht nicht durch ein Gesetz gerichtet wird, aber deren moralisches Gewissen sie verurteilt. Wie viel Not. Und Jesus kommt in solche Situationen und kann dich freisprechen. Und vor Gott? Hier sind wir definitiv schuldig, so sagt es die Heilige Schrift. Wir hören das nicht gerne. Wir denken, irgendwie kommen wir da raus, wir sind auch nicht so schlecht. Aber die Heilige Schrift sagt, es ist so. Und dass sich da niemand rausnehmen kann. Wir haben das schon geklärt. Auch hier spricht uns Jesus frei. Wenn wir sein Evangelium, wenn wir das, was er im Kreuz getan hat, annehmen für uns. Das ist Gnade. Gott bietet allen, die das Evangelium von Jesus Christus hören und annehmen, darin seine Gnade an. Jeder, der sich in Buße und Glauben an Jesus wendet, empfängt Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben. Das habt ihr berichtet. Das ist genauso wahr. Was für eine Erfahrung. Was für eine Befreiung. Ich selber habe in meinem Leben, das ist schon mindestens 25 Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, habe das selber erlebt. Es gab den Tag, an dem ich Jesus mein Leben gegeben habe, wo ich geglaubt habe, dass Jesus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, weil ich das Ziel, das Gott für mein Leben hatte, völlig verfehlt hatte. Und das habe ich ihm bekannt und habe gesagt, ich will aber nicht mehr an dem Ziel, das du für mich gegeben hast, vorbeilaufen. Ich will in deine Gegenwart. Ich will meinen Vater im Himmel. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass letztendlich in meinem Leben durch diese Trennung von Gott so Angstzustände und was weiß ich alles in meinem Leben aufkam, depressive Gedanken und so weiter, und das war richtig schlimm. Und mit dem Tag, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, wo er mich freigesprochen hat, haben auch diese Depressionen aufgehört. Ich weiß, es ist nicht immer so, aber in meinem Leben war es so. Ich bin frei geworden. Diese Angst war weg. Dieses innere, ich kann nirgendwo genügen. Immer dieses schlechte Gewissen, immer dieses Beschwerende, es war weg. Jesus hat mich freigesprochen. Und diejenigen, die diese Erfahrung der Umkehr zu Gott gemacht haben, die, so sagt es die Bibel, die werden neu geboren, neu geschaffen und erfüllt durch den Geist Gottes. Und diejenigen sind die, die getauft werden sollen. In dieser Reihenfolge jedenfalls lehrt es die Bibel. Genauso. Die Taufe versiegelt dann quasi das neue Leben in und mit Christus. Diesen Freispruch in dir, der wird versiegelt. Und die lieben Christen aus Rom, die hatten das wohl noch nicht verstanden gehabt. Ihr könnt das nicht mehr sagen. Sie haben nicht verstanden, dass sie diese Vergebung wohl empfangen haben und dass Jesus durch den Heiligen Geist nun in ihnen lebt, dass sie neu geschaffene Menschen waren und von ihrer Schuld freigesprochen waren, dass sie nun in der Wirklichkeit eines neuen Lebens ihren Weg gehen sollten, nicht mehr in dem alten Mist leben sollten und erst recht nicht noch schlimmer als vorher. Hey, sie sind getauft worden, sind mit ihrem alten sündigen Leben mit Christus gestorben. Das gilt es zu erkennen, haben wir in unserem Text gelesen. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, der ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind, in Christus Jesus. Unseren alten Menschen mit all dem, was Gott nicht gefällt, den geben wir ans Kreuz. Und da soll er am Kreuz sterben. Ihr werdet das gleich in der Taufe nachvollziehen, indem ihr unter Wasser gedrückt seid. Vielleicht erinnert ihr euch dran, da stirbt euer alter Mensch. Das heißt, alles, was uns von Gott trennt, das stirbt. Eine Taufe vollzieht das genau nach. Genau das passiert in einer Taufe. Das ist sehr ernst. Das macht man nicht nebenher. Das ist ein wichtiger Schritt. Ihr gebt euer altes Leben ohne Gott mit Jesus in den Tod. Und alle, die getauft sind, die haben das getan. Auch die Römer. Erinnert euch an den Anfang. Seid ihr heute bereit zu sterben? Das dokumentiert ihr damit, wenn ihr da reingeht. Ihr erlebt quasi euren eigenen Tod, jedenfalls den Tod des Menschen, der von Gott getrennt war. Aber das zu erleben, ist doch etwas Wunderbares. Denn durch diesen Tod meines alten, gottlosen Lebens empfange ich dafür ein neues Leben, ohne die Macht der Sünde und dem Fluch der Schuld und der Kraft der Auferstehung. Jesus hat ja den Tod besiegt durch seine Auferstehung an Ostern. Er hat ihn endgültig besiegt. Und mit der Taufe werden wir auch damit hineingenommen, wenn ich euch aus dem Wasser wieder raushole. Mit Jesus auferstehen in Zeit und Ewigkeit, das ist unsere neue Lebensrealität. Wenn der alte, gottlose Mensch gestorben ist, dann kann der neue Mensch in Christus geboren werden. Und in der Taufe wird diese neue Schöpfung in Christus besiegelt und verfestigt. Ihr werdet Gottes Eigentum, ihm überschrieben. Jesus lebt und er lebt jetzt auch in mir und in dir durch den Glauben und durch die Taufe. Er führt mich durch die Höhen und Tiefen, auch durch die letzten Tiefen meines Lebens. Es ist keine fromme Theorie. Die ganze Gottespower, die ganze Kraft der Auferstehung Jesu, die Herrlichkeit Gottes, alles das wird in unserem Leben sichtbar. Ist alles angelegt, ist alles da. Ich erlebe die Kraft Gottes oft im Gebet. Wenn ich für Menschen bete und Situationen sich verändert. Ich erlebe es, wenn Menschen für mich beten. Wir haben die Kraft Gottes, seines Heiligen Geistes, damit wir dann unser neues Leben auch leben können. Aber dieses neue Leben muss dann auch gelebt werden. Das ist die Mahnung an euch. Lebt darin. Es muss eingeübt werden. Dazu ist unser Gehorsam gefragt. In diesem Sinne ist Taufe auch kein Endpunkt, sondern ein Startpunkt. Und deshalb ist das Leben in der Gemeinde so wichtig. Denn durch die Taufe werdet ihr auch dem Leib Christi der Gemeinde zugefügt. Gemeinde ist der Ort, an dem wir das neue Leben in der Kraft Gottes und seines Heiligen Geistes dann noch einüben sollen und können. Da, wo wir in einer Gemeinde verbindlich mitleben, da werden wir die von uns von Gott anvertrauten geistlichen Gaben entdecken und einüben können. Und mit diesen Gaben werden wir am Bau des Reiches Gottes eingebunden und erleben die Kraftwirkungen Gottes in seinem Reich hautnah. Das ist die Lebensrealität gläubiger und getaufter Menschen. Was sich die Christen in Rom da gerade bringen, ist sehr traurig, weil sie bewusst der Macht der Sünde mehr Kraft in ihrem Leben einräumen als der Kraft Gottes. Das müssen sie nicht mehr. Ich möchte schließen und noch einmal auf meine Erfahrung mit der Bundeswehr zurückkommen. Ich wurde freigesprochen. Aber es hatte trotzdem noch ein Nachspiel. Ich war ja letztlich nicht schuld. Das stimmte nicht ganz. Ich hatte in meiner Kleiderkammer einen nicht unerheblichen Schwarzbestand gebunkert. Das kann man manchmal so machen. An diesen Bestand bin ich gekommen, als ich bei der zuständigen Standortkleiderkammer eine Rekruteneinkleidung empfing. Das musste ich jedes Quartal machen. Der Sachbearbeiter händigte mir Material für 180 Rekruten aus. Den Empfang bestätigt aber habe ich nur für 160 Rekruten, weil ich auch nur 160 Rekruten eingekleidet habe. Der hat mir den falschen Abholzettel ausgehändigt. Ich habe das einfach mitgenommen. Ich habe gedacht, kann man nichts schaden, ein bisschen was im Überfluss zu haben. Gebucht wurden auch nur 160. Also 20 komplette Ausrüstungen hatte ich über. Das war immer so ein Sicherheitspolster, was man hatte. Vor der Bestandsprüfung hatte ich das ganze Zeug in Sicherheit gebracht. Aber nach dem, was ich erlebt habe, ist mir auf einmal klar geworden, den gleichen Ärger, den ich hatte, das wird der Typ an der Standortverwaltung auch haben. Irgendwann hat er auch seine Prüfung und er hatte genau die gleiche blöde Situation, dass er irgendwas nicht nachweisen kann, warum auch immer. Ihr könnt euch denken, was ich gemacht habe. Ich habe den Kram zurückgebracht, habe mich entschuldigt und der war heilfroh. Der hatte nämlich genau das Problem, was ich auch hatte. Manchmal müssen wir Getaufte daran erinnert werden, wie die Christen in Rom. Manchmal vergessen wir, wer wir eigentlich in Christus sind. Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid, mit ihm begraben wurdet und nun zusammen mit ihm in seiner Auferstehungskraft zu einem neuen Leben auferstanden seid? Warum leben wir dann immer in dem alten Kram? Kehr um. Kehr um zu Jesus. Stirb mit ihm. Und steh zu einem neuen Leben auf mit ihm. Unsere Täuflinge, die haben bekannt, dass sie das wollen. Willst du das auch? Vielleicht hast du noch nie mit Jesus gelebt. Vielleicht ist es heute die Gelegenheit, anzufangen und Jesus in dein Leben kommen zu lassen und all den Müll und all den Mist deines Lebens ans Kreuz zu nageln. Vielleicht lebst du schon eine ganze Weile mit Jesus, aber du ähnelst den Christen in Rom, dann kehr heute um. Vielleicht lebst du mit Christus, aber du bist noch nie diesen konsequenten Schritt in die Taufe gegangen. Vielleicht ist es heute der Anstoß dafür, diesen Schritt endlich zu gehen, es klar und festzumachen. Christus ist für uns gestorben. Darum lasst also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das ganze Problem alles Getrenntseins, aller Schuld und Sünde in unserem Leben gelöst hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass wir das annehmen dürfen im Glauben. Und ich danke dir, dass das nicht wir uns selber besser machen müssen, sondern dass du uns neu machst dadurch. Herr, unsere Aufgabe ist dir zu glauben und zu vertrauen, zu beten, Herr Jesus, komm du in unser Leben, übernimm du die Herrschaft und zu erkennen, dass du für unsere ganze Zielverfehlung gestorben bist, dass du uns daraus erlösen kannst und uns heil machen kannst. Ich bitte für jeden Einzelnen, der in seinem Herzen berührt ist, der diesen Schritt gehen möchte, Herr, dass du ihn jetzt stärkst, ihm Kraft gibst, dass du ihm hilfst, mit dir zu leben, dass du ihm hilfst, umzukehren, da wo Umkehr nötig ist, Herr, dass du ihm hilfst, die Taufe, diese Entscheidung zu treffen, Herr, und es jemandem zu sagen und es festzumachen. Herr Jesus, ich bete, dass du in unser Leben hineinkommst und uns diese Kraft gibst und uns immer wieder daran erinnerst, wir sind neu in dir. Wir haben eine ewige Perspektive. Und wir finden bei dir Frieden. Und unser Leben findet ein Ziel in dir. Herr Jesus, segne uns darin und stärke uns darin. Amen.